Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Und dazu begrüßt sie Thekla Jahn. Die Bildungspolitik, sie steht auf dem Prüfstand, denn bei der Generaldebatte heute und morgen im Bundestag werden alle Ressorts näher unter die Lupe genommen. Wir tun dies heute auch. Außerdem blicken wir in die Arbeitswelt und da interessiert uns die berufliche Weiterbildung bzw. der Bildungsurlaub. In Frankreich ist eine gerade freigeschaltete App positiv eingeschlagen und scheint Bildungsmuffel zu aktivieren. Ist das eine Idee auch für Deutschland? Denn hier nutzen je nach Bundesland nur 1-3% ihren Anspruch auf Bildungsurlaub. Mit klarer Mehrheit wurde heute Vormittag die neue EU-Kommission mit Ursula von der Leyen an der Spitze vom EU-Parlament bestätigt. Ab dem 1. Dezember werden dann 15 Kommissare und 11 Kommissarinnen ihre Ressorts übernehmen. Zuständig für die Themen Bildung und Forschung ist dann die Bulgarin Maria Gabriel. Ihr Ressort heißt jetzt Jugend und Innovation. Ganz oben auf ihrer To-Do-Liste steht die Digitalisierung. Und da will sie nicht nur, dass die Jugendlichen in Europa adäquat geschult, sondern auch in gut geschulte Lehrkräfte investiert wird, wie sie vorab sagte.
Now it's time really to invest on not only in our young people, but to invest in our teachers.
Die hohe Arbeitslosigkeit, sie ist eine weitere Baustelle für diese Kommissarin für Jugend und Innovation. Und da bekommt sie in Zukunft Unterstützung von ihrem Kollegen, dem neuen Kommissar für Beschäftigung, Nicolas Schmid. Der Luxemburger forderte auch schon vor einigen Wochen.
Sicherlich hat die Europäische Union im Rahmen der Jugendbeschäftigungsinitiative eine Jugendgarantie im Europäischen Parlament und im Rat gefördert, die auch gewisse Erfolge erzielt hat. Sie muss aber mit mehr finanziellen Mitteln ausgestattet und noch aktiver fortgeführt werden.
Mal sehen, wie das weitergeht unter dem künftigen EU-Kommissar für Beschäftigung. Das EU-Parlament hat heute die neue Mannschaft von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bestätigt. Die Haushaltswoche im Bundestag ist in vollem Gange und wie immer geht es dabei nicht nur um den Gesamthaushalt und die Einzelposten. Die Haushaltswoche ist immer auch die Woche der Generalaussprache. Und dabei kommt natürlich zum einen der Etat für das Bundesbildungsministerium zur Sprache und zum anderen wird die Bildungspolitik grundsätzlich in die Mangel genommen, vornehmlich von der Opposition. Und so sind wir jetzt mit der bildungspolitischen Sprecherin der Partei Die Linke verbunden, die einen besonders kritischen Blick auf die Bildungspolitik der Regierungskoalition hat. Schönen guten Tag, Frau Bullbischoff.
Guten Tag.
Im Frühjahr sollte der Etat für das Bildungsministerium massiv gekürzt werden, um über 550 Millionen, mehr als jedes andere Ressort. Ein geistiger Offenbarungseid der Koalition, unkte damals der bildungspolitische Sprecher der FDP, Thomas Sattelberger. Vergangenen Donnerstag dann wurden die Kürzungen bei einer sogenannten Bereinigungssitzung doch zurückgenommen. Bedeutet das jetzt, die Kuh ist vom Eis und auf sicherem Boden angelandet?
Also ich würde erstmal sagen, so ein Haushalt muss sich ja immer ein Stück weit an dem messen, was so die bildungspolitische Bilanz bzw. die Herausforderungen sind. Und da gehört eben zu dieser Bilanz auch, wir haben über 2 Millionen Menschen ohne Berufsausbildung. Wir haben die Zahl der Schulabbrecher, die ansteigt. Wir haben über 6 Millionen Menschen, die nicht ausreichend lesen und schreiben können. Das sind also höchst problematische Befunde, die uns seit vielen Jahren umtreiben. Und zur Bilanz gehört eben auch, wir haben einen riesigen Investitionsstau, den uns immer wieder verschiedene Institute befunden, zwischen 47 bis 50 oder 55 Milliarden Euro, die notwendig werden, wären tatsächlich Kitas, Schulen, Bildungseinrichtungen auf den besten Stand zu bringen. Das steht auf der einen Seite. Und wenn man jetzt mal vergleicht, wir haben einen Haushalt von 18,3 Milliarden Euro. Und wenn man den wiederum ins Verhältnis beispielsweise zu Militärausgaben setzt, 50 Milliarden Euro nach den Kriterien, die die NATO selbst aufstellt, da muss man schon nach wie vor sagen, Bildung sitzt in Deutschland am Katzentisch.
Wer ist dafür verantwortlich? Liegt der schwarze Peter bei Bundesbildungsministerin Anja Karliczek in irgendeiner Weise oder kann die überhaupt nichts dafür?
Also der Haushaltsgesetzgeber ist der Bundestag. Und da nehme ich zunächst erstmal beide Koalitionsfraktionen, SPD und CDU, in die Verantwortung und sage, Bildung sollte groß geschrieben werden, Bildungsland Deutschland. Wir erinnern uns, 2008 beispielsweise haben die Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin beschlossen, in etwa 10% des BIP in Bildung zu investieren. Und da muss ich sagen, hinter diesem Anspruch bleiben wir weit zurück.
Bei der Generaldebatte geht es zum einen natürlich um den Haushalt, aber zum anderen auch um die Politik, die von den einzelnen Ministern gefahren wird. Wie sehen Sie das, was Anja Karliczek, die Bundesbildungsministerin, bislang geleistet hat? Sie hat ja Initiativen gestartet. Ist das schon mal ein Weg in die richtige Richtung gewesen?
Also ich habe ja vorhin konstatiert, Bildung sitzt am Katzentisch. Und das hat natürlich letztlich auch mit der Stärke, mit der Durchsetzungskraft einer Ministerin zu tun. Frau Karliczek wird ja vielerorts kritisiert, wie ich finde auch nicht ganz zu Unrecht, weil sie hält sich zurück. Sie ist doch meistens am Spielfeldrand zu finden. Wir haben das gesehen in den Verhandlungen beispielsweise zur Neuordnung des Grundgesetzes, ne, in den Verhandlungen zum sogenannten Kooperationsverbot. Wir haben das gesehen in den Verhandlungen zur Ausbildungsvergütung. Das war ja auch ein Punkt, wo letzten Endes die Bundeskanzlerin auch sagen muss, dass sie durchaus Sympathien dafür hat. Und so könnte man das, glaube ich, immer weiter fortsetzen. Sie ist zu zaghaft. Und wenn man sagt, Bildung muss Durchschlagskraft besitzen, muss Strahlkraft besitzen, man muss dafür werben. Da würde ich sagen, hätte Frau Karliczek noch einiges drauf zu satteln.
Bildungspolitik ist ja eigentlich Ländersache, aber es gibt mittlerweile eine Lockerung des Kooperationsverbotes. Der Nationale Bildungsrat als eine Möglichkeit der Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern ist ja nun gerade gescheitert, mehr oder weniger durch den Ausstieg von Bayern und Baden-Württemberg. Also eine Art Scherbenhaufen. Was müsste Ihrer Ansicht nach geschehen, um sich der Bildungsmisere, die stellenweise in Deutschland herrscht, entgegenzustemmen?
Also wissen Sie, ich kann jeden wirklich verstehen, jeden Lehrer, jede Lehrerin, jede Erzieherin, also alle Menschen, die sich wirklich tagtäglich im Bildungsbereich engagieren, Schülerinnen und Schüler, wenn die sagen, dieses Hickhack steht uns zum Halse raus. Natürlich sind die Länder dafür zuständig, Bildung zu finanzieren. Aber wir stehen vor riesengroßen Herausforderungen, die Digitalisierung. Wir wollen eine inklusive Schule, wir wollen inklusive Bildung. Und das ist nur bewältigbar, wenn man wirklich sagt, es muss eine Gemeinschaftsaufgabe Bildung geben, an der alle an einem Tisch sitzen, alle konstruktiv beraten, alle miteinander überlegen, wer finanziert was. Insofern finde ich den Ausstieg der beiden Länder nicht eben konstruktiv. Und ich wünsche mir jetzt von der Bundesregierung, von der Bundesministerin insbesondere, zu sagen, Leute, wir brauchen eine gemeinsame Verantwortung. Und das heißt, die Rückkehr an den Tisch eines Nationalen Bildungsrates, und das heißt konstruktive Beratung. Ansonsten können wir niemandem mehr erzählen, dass wir in der Tat uns auf den Pfad einer Bildungsrepublik begeben wollen.
Das wird kosten, darum geht es in diesen Tagen natürlich auch, es wird kosten, viele Maßnahmen umzusetzen, die Sie angesprochen haben, gegen Jugendarbeitslosigkeit, um Schulabbrechern zu helfen, doch einen Abschluss zu machen, um Analphabeten zu helfen. Das wird sehr viel kosten. Was schlagen Sie vor, was finanzierbar sein könnte, umsetzbar sein könnte?
Also ich denke, eine Maßnahme Schritt für Schritt oder Maßnahmen Schritt für Schritt wären schon etwas, wo man ein Stückchen vorankommt. Also beispielsweise die Frage Digitalpakt haben wir in den Haushaltsberatungen beantragt, dass der aufgestockt wird auf das Doppelte. Wir haben ja die Befunde der Bertelsmann Stiftung, die davon spricht, wir brauchen 2,4 Milliarden Euro pro Jahr. Wir sind der Auffassung, wir brauchen mehr Mittel zum Beispiel für die Erwachsenenbildung. Wir haben in etwa 30 Millionen Euro, die für die Erwachsenenbildung für Menschen insbesondere, die schlecht lesen und schreiben können, ausgeben. Wenn Sie das mal an den Betroffenen messen, dann sind das in etwa 4 bis 5 Euro pro Mensch. Da müssen Schippen drauf. Dieser Haushalt wird nicht besser. Das muss ich auch so ganz grundsätzlich sagen, wenn man an jeder Stelle, die der Haushalt zur Verfügung stellt, 1,50 Euro drauf setzt, sondern hier ist wirklich Klotzen statt Kleckern unbedingt nötig. Und dazu, um diese Nummer kommen wir alle miteinander nicht rum, wäre eine vernünftige Steuerpolitik sinnvoll und notwendig. Wir haben ja die soziale Ungleichheit. Ne? Wenn Sie sich mal angucken, die Unterschiede zwischen Vermögenden in unserem Land und denjenigen, die tatsächlich am sogenannten unteren Ende, die man oft genug auch als bildungsferne Menschen bezeichnet, wenn man sich mal diese Einkommensunterschiede anguckt, da muss man sagen, hier muss die öffentliche Hand Verantwortung übernehmen. Und das ist nicht möglich, wenn man nicht diejenigen zur Kasse bittet, in einer wirklich gerechten Steuerreform, die das auch können, die sogenannten Leistungsträger unserer Gesellschaft.
Das heißt, wenn ich Sie zusammenfasse, die Leistungsträger der Gesellschaft sollen mehr zahlen, damit aus der Bildungsrepublik Deutschland eine wird, die auch in die Zukunft blickt und den digitalen Wandel mitmacht und auch jeden mitnimmt.
Ja, weil eben von einer Bildungsreform, von Investitionen in Bildung eben auch alle den Gewinn haben.
Sagt Birke Bull-Bischoff, die bildungspolitische Sprecherin der Partei Die Linke, mit der ich anlässlich der Haushaltswoche über die Bilanz der Bildungspolitik der Regierungskoalition gesprochen habe. Die eigene Bildungskarriere endet nicht mit der Ausbildung. Danach geht es weiter, sollte es zumindest, mit regelmäßiger Weiterbildung. Schließlich ist jeder Stillstand ein Rückschritt.
Campus und Karriere. International.
Um lebenslanges Lernen für Berufstätige attraktiv zu machen, hat die französische Regierung schon vor 5 Jahren ein sogenanntes persönliches Konto eingeführt, ein jährlich vom Staat aufgestocktes Zeitguthaben für Arbeitnehmer und Arbeitssuchende, damit sie Fort- und Weiterbildungskurse besuchen können. Bislang haben zwar 5 Millionen Franzosen ein Konto, doch nur jeder Fünfte hat das Guthaben auch für Fortbildungsmaßnahmen genutzt. Seit zu Jahresbeginn das Guthaben umgestellt wurde, also von Zeit auf Euro-Guthaben, 500 Euro für Arbeitnehmer, 800 für Arbeitslose, hat sich die Nachfrage zwar etwas verbessert, doch es muss mehr getan werden. Und um die Nachfrage anzukurbeln, hat die Regierung jetzt eine Smartphone-App als Zugang zum Konto angelegt, genannt Mein Fortbildungskonto. Susanne Krause.
Als revolutionär preist Muriel Pénicaud die App für das virtuelle Fortbildungskonto an. Bei der Präsentation der Anwendung im Foyer eines Pariser Einkaufszentrums zückt die französische Arbeitsministerin spontan ihr Smartphone. Schauen Sie, beim Einloggen auf das Konto erscheint gleich eine Liste der Berufe, die einstellen. Vorhin fragte jemand nach einer Ausbildung als Gabelstaplerfahrer. Spielen wir den Fall mal durch. Die App listet die Angebote im näheren Umfeld auf und zeigt auf einen Blick, wo und wann ein Kurs stattfindet und was er kostet. Per Klick kann ich anfragen, ob ein Platz frei ist. Die Antwort kommt innerhalb von 48 Stunden. Ich buche den Kurs per Handy und zahle mit dem Fortbildungsguthaben. Lebenslang zu lernen sei für jeden Franzosen ein Zugewinn und eine Notwendigkeit für Frankreich, verkündet die Regierung. Denn einheimische Unternehmen haben zunehmend Schwierigkeiten, Stellen wieder oder auch neu zu besetzen. In 42% der Fälle, so eine aktuelle Zahl vom Arbeitsamt, seien die Kandidatinnen und Kandidaten nicht entsprechend qualifiziert. Da soll die neue App Weiterbildung schmackhafter machen. 100.000 Plätze seien schon per Smartphone zugänglich, erklärt Rémi Matou, einer der Entwickler der digitalen Anwendung. Es handelt sich um fachlich qualifizierende Kurse mit anerkannten Abschlüssen. Dazu zählen auch Sprachkurse oder der Erwerb des PKW- oder LKW-Führerscheins. Wer über keinen Berufsabschluss verfügt, kann sich seine Kompetenzen anerkennen lassen. Die App bietet ein breites Angebot. In Frankreich wird die Fortbildung hauptsächlich durch Unternehmensabgaben finanziert, und nun von der staatlichen Treuhandbank Caisse des Dépôts verwaltet. Zur Finanzierung von Fortbildungsmaßnahmen steht ihr pro Jahr ungefähr 1 Milliarde Euro zur Verfügung. Mittel, die auf alle Berufstätigen in Frankreich umgelegt werden, in Form des persönlichen Fortbildungskontos. Geringqualifizierte erhalten 800 Euro jährlich, alle anderen 500 Euro. Darüber hinaus gibt es weiterhin betriebsinterne oder auch staatliche Angebote für Fortbildung oder Umschulung. Aktuell profitiert davon pro Jahr nur jeder dritte Franzose. Dank des persönlichen Kontos sollen es weit mehr werden, hofft Arbeitsministerin Muriel Pénicaud.
Ça veut dire que tout d'un coup, oui, c'est vous.
Ab sofort hat es jeder selbst in der Hand, eine Fortbildung nach seinem Gusto zu wählen, um aus der Arbeitslosigkeit herauszukommen, um seine Karrierechancen zu verbessern oder auch um den Beruf zu wechseln. Bei der Auftaktveranstaltung kürzlich in Paris stehen die Interessenten Schlange, um ihr Fortbildungskonto zu aktivieren. Ifeoluwa Adedejong arbeitet in der Gastronomie und möchte umschulen auf Asbestsanierung. Ich habe schon 800 Euro Guthaben auf meinem Fortbildungskonto. Allerdings kostet der Umschulungskurs 1200 Euro. Einen Finanzsockel habe ich schon mal und werde bei anderen Stellen zusätzliche Mittel beantragen. Auch Fatima Cesares setzt auf eine Umschulung. Ich bin Laborhelferin, aber arbeitslos. Deshalb klopfe ich an alle Türen, um beruflich eine neue Perspektive zu finden. Das erste Echo ist gewaltig. Innerhalb weniger Tage haben 230.000 Franzosen die App für das Fortbildungskonto auf ihrem Smartphone installiert. Mehrere tausend Kursbewerbungen sind schon eingegangen.
Eine App für Fortbildung, eine Idee aus Frankreich, um Bildungsmuffel zu motivieren, eine Idee auch für uns, das fragen wir gleich.
Campus und Karriere, auch auf Twitter.
Twittern Sie mit?
DLF Bildung.
Mehr als 45 Millionen Menschen in Deutschland arbeiten, so die aktuelle Statistik. Das sind mehr als jemals zuvor seit der Wiedervereinigung. Aber gerade einmal 1-3% der Beschäftigten, die einen Anspruch auf Bildungsurlaub haben, nutzen ihn auch. Weshalb das so ist und wie sich das in Deutschland ändern ließe, das will ich nun besprechen mit Dr. Sarah Vidani vom Deutschen Institut für Erwachsenenbildung in Bonn. Schönen guten Tag, Frau Vidani. Bevor wir klären, warum so wenige Menschen Bildungsurlaub machen, interessiert mich die Frage, wer sind denn die 1-3%, die von ihrem Anspruch Gebrauch machen?
Ja, guten Tag, Frau Jahn. Jetzt als Bildungsforscherin haben wir dazu leider relativ wenig Daten. Wir können auf so Einzelerhebungen blicken. Jetzt in Baden-Württemberg zum Beispiel wurde das 2015 eingeführte Bildungsurlaubsgesetz evaluiert. Und dort wissen wir eben, das sind vor allem Menschen mit abgeschlossener Berufsausbildung, auch überrepräsentiert sind die mit höheren beruflichen Abschlüssen aus der Hochschule oder Meister und Techniker. Frauen nehmen ein bisschen weniger Bildungsurlaub in Anspruch als Männer. Das liegt aber auch in der Verteilung in der erwerbstätigen Gruppe. Und Personen, denen immer ein besonderer Weiterbildungsbedarf zugesprochen wird, also an- und ungelernte Beschäftigte, sind dort zu einem ganz geringen Prozentsatz nur vertreten.
Da werden wir gleich noch drüber sprechen, wie sich das ändern ließe, wahrscheinlich auch ändern muss. Wer nun Bildungsurlaub machen möchte, der kann aus mehreren hundert Angeboten wählen, vom Sprachkurs über Finanzen, Marketing, Webdesign, Handwerkskursen bis hin zu Yoga, Gleitschirmkursen sogar oder einem Seminar für Spiritualität im Alltag. Das habe ich gestern nachgeguckt. Hat das immer auch mit sinnvoller Bildung, Weiterbildung fürs Berufsleben zu tun oder braucht es die Kurse nicht alle?
Also die Gesetze zur Bildungsfreistellung gehen zurück auf eine Ratifizierung von einem Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation. Und dort wird die Freistellung für berufliche Bildungszwecke, aber auch für allgemeine und politische Bildungszwecke ratifiziert. Das heißt, wir haben natürlich berufliche Motivation, Bildungsurlaub in Anspruch zu nehmen. Das ist aber nicht die einzige Motivation, die dahinter steht. Wenn wir das so im Zeitverlauf betrachten, dann sehen wir, dass die Zwecke der politischen Bildung früher viel, viel stärker in Anspruch genommen wurden. Heute überwiegen die beruflichen Motive. Und ob das sinnvoll ist, das unterscheidet sich natürlich, je nachdem, ob ich da aus ArbeitnehmerInnenperspektive drauf gucke, aus Arbeitgeberperspektive, vielleicht aus Perspektive der Sozialpartner, Gewerkschaften und so weiter. Das Gesetz ermöglicht Arbeitnehmerinnen, unabhängig von Interessen des Arbeitgebers, Bildungsbedarfe zu verwirklichen. Und natürlich kann man sich jetzt fragen, ob ein Gleitschirmkurs am Ende wirklich die Arbeitsprozesse verbessert. Aber was wir aus anderer Forschung zur Weiterbildungsbeteiligung wissen, wo wir nach den Wirkungen fragen, ist, dass Weiterbildungsteilnahme oft dazu führt, dass eine höhere Arbeitszufriedenheit besteht, aber auch gesundheitliche Outcomes bringt. Also habe ich als Arbeitgeber dann am Ende zufriedenere und gesündere Beschäftigte, was sich wiederum aufs Arbeitsklima und auf die Produktivität auswirken kann.
Ja, solche Kurse können ja möglicherweise auch Motivation, neue Motivation oder Kreativitätsschübe auslösen. Warum nutzen denn nur 1-2% der Berufstätigen in Deutschland diese Angebote? Das ist ja unglaublich wenig.
Das ist auch eine sehr gute Frage. Das ist auch das Pudels Kern. Also, was noch eine sehr interessante Information aus der Evaluation in Baden-Württemberg war, da gab es eine Umfrage bei Anspruchsberechtigten, ob sie überhaupt diese Regelung kennen. Und das wurde von ungefähr einem Drittel bejaht. Das heißt, es gibt also einmal ein Problem der Reichweite von diesen Förderinstrumenten. Das können ja nur Personen Bildungsurlaub in Anspruch nehmen, die wissen, dass es das gibt. Das zweite sind dann doch auch vielleicht bürokratische Hürden.
Das heißt, der bürokratische Aufwand schreckt denjenigen ab, der möglicherweise Interesse an Bildungsurlauben hat?
Das kann durchaus eine Rolle spielen. Die Frage ist so ein bisschen, bildungsmotivierte und interessierte Personen, vielleicht auch mit einem höheren Bildungsabschluss, werden dadurch vielleicht auch weniger abgeschreckt als potenzielle Teilnehmerinnen, deren Lebensverläufe vielleicht nicht so bildungsorientiert sind. Also da haben wir nochmal eine doppelte Selektion dann auch dadurch.
Was ist mit den Kursgebühren? Ein Bildungsurlaub ist nicht für umsonst zu haben. Es gibt Kurse, die kosten recht wenig. Es gibt aber auch Kurse, da habe ich nochmal nachgeschaut, die kosten zum Teil 3-4 Tage 2000 Euro. Das kann sich ja auch nicht jeder leisten.
Also wenn wir wieder in repräsentativen Bevölkerungsumfragen nach den wichtigsten Gründen fragen, warum man nicht an Weiterbildung teilnimmt, dann ist die häufigste Antwort, ich habe dafür keine Zeit, aus beruflichen Gründen oder aus familiären Gründen und so weiter. Das heißt, eigentlich diese Idee, ich stelle ArbeitnehmerInnen frei, ist ein guter Ansatz. Kostengründe spielen immer weniger eine Rolle bei diesen Angaben von Nichtteilnahmegründen. Aber sicherlich, je nach Umfang und Höhe der Kosten, ist das eine Investition, die auch Teilnehmende erstmal aufbringen müssen. Und da ist vielleicht jetzt die Überleitung auch nochmal gut dazu. Also der Bildungsurlaub ist ja nicht das einzige Förderinstrument in Deutschland. Wir haben auf Bundes- und Länderebene noch verschiedene andere Förderstrukturen, wo beispielsweise durch Weiterbildungsgutscheine die Weiterbildungsbereitschaft erhöht werden soll, gerade für Geringqualifizierte oder Geringverdienende. Das Ganze ist aber relativ unübersichtlich, auch durch diese föderalen Strukturen. Deswegen wird auch oft von einem Förderdschungel gesprochen. Und da sich durchzunavigieren, ist doch auch schon eine kognitive Leistung, wo Beratungsstrukturen helfen können, wo ein digitales Informationsangebot helfen kann und so eben Teilnehmende wirklich von ihrem Recht auf Bildung und auch den Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten bestmöglich Gebrauch machen können.
Wir haben vorhin von der Weiterbildungs-App in Frankreich gehört. Da ist ja genau das der Fall. Also man kriegt ein Geldguthaben und das kann man über diese App auch sofort einsetzen für Weiterbildungsmaßnahmen. Ist das eine Idee, die auch in Deutschland zielführend sein könnte?
Ja, also ich glaube, da steckt schon viel Potenzial dahin, wenn man ja die Möglichkeiten, die die Digitalisierung jetzt bietet, nutzt, um praktisch diese Transparenz und Förderung aus einer Hand über eine Plattform anzubieten. Also Idealvorstellung, ich habe eine Weiterbildungsmotivation, habe ein konkretes Angebot und erfahre abhängig von meinetwegen Merkmalen, wie welches Einkommen habe ich, in welchem Bundesland lebe ich, auch gleich die damit verknüpften möglichen Finanzierungs- und Freistellungsoptionen. Das wäre eine feine Sache. Die Bundesregierung hat jetzt die nationale Weiterbildungsstrategie im Sommer beschlossen. Und da sind auch schon Anlagen dazu da, diese Transparenz über Weiterbildungsangebote zu erhöhen. Aber dieser Big Bang, wie er jetzt in Frankreich ja auch angekündigt wurde, da sehen wir schon eine sehr viel konsequentere Umsetzung von vielen der Weiterbildungspolitik.
Also von Frankreich lernen. Das war Sarah Vidani, die sich beim Deutschen Deutschen Institut für Erwachsenenbildung damit befasst, wie man Weiterbildung so gestaltet, dass Teilhabe gefördert wird für alle. Ja, und das war Campus und Karriere mit Thekla Jahn. Und ich habe noch eine Schlagzeile. In Nordrhein-Westfalen wird es für Studenten aus Nicht-EU-Staaten nun doch keine Studiengebühren geben. Der Verwaltungsaufwand sei einfach zu hoch, teilte heute die Landesregierung mit.